Das Wichtige ist, dass der Markt groß genug ist und genügend Raum bietet für alle von uns. Und jeder Hub und jede Initiative hat da, glaube ich, seine Daseinsberechtigung einerseits und andererseits sind wir da eben auch sehr stark verknüpft und arbeiten zusammen. Wir sehen auch deutliche Fortschritte jetzt in den letzten Jahren. Also die Versicherungsbranche öffnet sich mehr und mehr für Innovationen oder auch Zusammenarbeit mit Startups, mit jungen Unternehmen. Und sie probieren auch selber Dinge neu aus. Ich meine, am Ende des Tages haben auch diverse Finanzkrisen oder auch Rechtsstreitigkeiten in der Branche gezeigt, dass es auf jeden Fall eine starke Regulierung braucht. Und ich glaube, gleichermaßen braucht es auch eine ausgewogene Betrachtung von persönlichen Daten und wie man damit umgeht. Auch hier ist ja auch neben sozusagen den regulatorischen Themen auch ein ethischer Umgang sehr wichtig.
Ein frisches Hallo in die Runde. Ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von InTouch, eurem akustischen Impuls zum Thema Customer Centricity, präsentiert von Coeo. Mein Name ist Rainer Demski und ich teile mir die Brücke heute einmal mehr mit meiner reizenden Kollegin Jacqueline Thron. Grüß dich, Jacqueline.
Hallo Rainer, es freut mich, mal wieder dabei zu sein.
Ja, aufmerksame Fans unseres Podcasts wissen es sicher bereits, immer wenn die Jacqueline und ich hier zusammen moderieren, dann geht es vielleicht oder sogar sehr sicher um das Thema Versicherung. So also auch heute. Und dazu begrüße ich als Gast in dieser Folge eine junge Dame, die beim InsureLab Germany in Köln die Weiterentwicklung des Ökosystems und auch die Mitglieder- und Partnerbetreuung verantwortet. Ein fröhliches Servus an dich, liebe Anna Kessler.
Hallo zusammen und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Zu Beginn vielleicht ein paar Worte zu dir für alle, die dich noch nicht genau kennen. Wer bist du, woher kommst du und was machst du beim InsureLab?
Ja, sehr gerne. Ich bin tatsächlich ursprünglich Berlinerin, die es nach einigen Stationen im In- und Ausland jetzt ins schöne Köln verschlagen hat vor 2,5 Jahren. Und hier fühle ich mich sehr, sehr wohl. Aber vielleicht kurz ein kleiner Überblick über die Stationen, die ich bisher hinter mir habe. Ich habe im Ausland studiert, in Rotterdam und Texas, bin dann nach Hamburg gegangen und von da ins schöne Frankfurt gezogen, war dort 9 Jahre bei der Deutschen Bank tätig, in verschiedenen Positionen. Das reichte wirklich vom strategischen Consulting bis hin über strategisches Finance, also wo wir kleinere M&A-Projekte betreut haben, auch die Corporate Venture Capital Initiative mit aufgebaut haben. Das heißt, da kam das erste Mal das Thema Startup in meinen Tätigkeitsbereich vor. Dann hatte ich auch von dort nochmal die Möglichkeit, das Thema Innovation näher zu beleuchten mit dem Aufbau des Deutsche Bank Versicherungsmanagers, ein wunderbares Projekt, was mich eben dem Versicherungswesen auch näher gebracht hat und was dann auch ideal die Brücke geschlagen hat rund zum InsureLab vor 2,5 Jahren. Nun jetzt, wie gesagt, in Köln ansässig, fühle mich hier sehr wohl und bin für das InsureLab zuständig im Bereich Startups, Versicherungsmanagement, Investorennetzwerk, strategische Weiterentwicklung, die habe ich schon jetzt auch mitbetreut lange und darf dann jetzt zum Mai auch die Geschäftsführung übernehmen.
Sehr cool. Finde ich coole Station, muss ich sagen. Also Berlin, Rotterdam, Texas, Köln. Hört sich nach einer coolen Journey an, muss ich sagen. Was ist denn genau das InsureLab Germany? Was macht ihr ganz genau? Was ist eure Mission?
Unsere Mission ist tatsächlich, die Digitalisierung und Transformation der Versicherungsbranche voranzutreiben. Also wir wollen die etablierten Unternehmen dabei unterstützen, sich für Innovationen zu öffnen, weitere Themen neu auszuprobieren und auch vor allem mit Startups zu kooperieren, beziehungsweise auch untereinander Wissen auszutauschen. Und da haben wir sprechen bei uns immer von 3 verschiedenen Säulen. Einerseits das Thema Kollaboration, was wir sehr stark fördern, also rund um Impulse von jungen Unternehmen. Andererseits das Thema Erfahrungsaustausch. Auch dort bieten wir verschiedene Formate, sei es jetzt eigene Veranstaltungen oder eben auch Expertengruppen, um wirklich voneinander zu lernen und auch Best Practice Examples auszutauschen. Dann haben wir auch ein Programm gemeinsam mit der Universität Köln Business School, nämlich unsere InsureLab Academy, um das Thema kulturelle Transformation auch zu beleuchten, was ja auch sehr wesentlich ist, um eben neue Innovationscases auszuprobieren. Und zu guter Letzt bieten wir auch mit der InsureNext im Markt auch neuen Innovationscases eine große internationale Bühne.
Klingt sehr, sehr spannend. Du hast gerade eben schon mal so ein bisschen das Thema Austausch und Kooperation angesprochen. Und es gibt ja noch mal ein paar andere Initiativen, eben im InsurTech- und Fintech-Bereich, auch mit der Base in München, Berlin und Hamburg. Mich würde interessieren, arbeitet ihr als diese unterschiedlichen Initiativen zusammen oder ist es eher so eine Art Wettbewerb und ihr buhlt um die besten und coolsten Startups, die es gerade am Markt so gibt?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine berechtigte Frage, denn tatsächlich gibt es viele unterschiedliche Initiativen im Markt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass der Markt groß genug ist und genügend Raum bietet für alle von uns. Und jeder Hub und jede Initiative hat da, glaube ich, seine Daseinsberechtigung einerseits und andererseits sind wir da eben auch sehr stark verknüpft und arbeiten zusammen. Also ich kann auch ein paar Beispiele geben, just mit Insurtech Hub Munich beispielsweise und Techquartier hatten wir genau gestern eine gemeinsame Veranstaltung in Frankfurt von der DE-Hub-Initiative, zu der unsere Hubs ja alle gleichermaßen gehören, mit dem Minister Habeck an der Seite, wo wir wirklich neue Jungunternehmen gekürt haben und auch Innovationscases gewürdigt haben entsprechend. Also auch dort findet sehr viel Erfahrungsaustausch statt. Wir sind auch gemeinsam auf Messen im In- und Ausland und repräsentieren sozusagen Innovationscases in Deutschland in den verschiedenen Branchen. Und gleichzeitig auch andere Initiativen, die es gibt, also beispielsweise die Insurtech-Werft in Hamburg, der Florian Ehlert ist wiederum mit der HSBA Mitglied bei uns. Mit den Versicherungsfonds in Leipzig pflegen wir schon vieljährig eine enge Zusammenarbeit, gerade rund um das New Players Network. Also auch da, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir sagen, wie gesagt, der Markt ist groß, es gibt sehr, sehr viel zu tun und es klappt auch nur, dass wir eben Dinge voranbringen, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
Wobei das aber auch so ein bisschen so ein regionales Thema ist, ne? Also ich glaube schon, also Köln ist ein starker Versicherungsstandort, München auch, Hamburg ein Stück weit auch, Berlin, Leipzig, die Ecke natürlich auch in gewisser Weise Finance und Versicherung. Also da hat es, glaube ich, auch so ein bisschen so einen regionalen Bezug, oder?
Jein. Also klar haben wir natürlich als Kölner Standort hier starke Versicherungsunternehmen vertreten und demzufolge sitzen wir ja auch bewusst hier. Nichtsdestotrotz findet man ja auch in unserem Namen Insurlab Germany eigentlich den breiteren Fokus. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Schweizer Versicherung mit an Bord. Also eigentlich liegt unser Fokus tatsächlich auf den Dachraum. Für Startups sind wir sogar noch offener auf internationaler Ebene. Und natürlich gibt es aber trotzdem regionale Bezugspunkte oder verstärkt, dass unsere Veranstaltungen in Köln stattfinden. Jetzt aber auch in Hannover beispielsweise und Berlin hatten wir auch schon. Also auch da blickt man über den Tellerrand.
Transformation der Versicherungswirtschaft, nun kenne ich die Branche auch schon ein paar Jahre, ist, sage ich mal, ein dickes Brett, ne?
Absolut.
Und da wäre so meine Frage, mal deine Einschätzung aus deiner fachlichen Sicht. Wie innovativ ist denn aus deiner Sicht aktuell, vielleicht auch ein Stück weit im internationalen Vergleich, die Versicherungswirtschaft in Deutschland im Hinblick auf Transformation? Und wer sind da aktuell die stärksten Treiber?
Also wir glauben schon, dass es noch starken Aufholbedarf in Deutschland gibt. Da haben wir verschiedenste Studien jetzt auch gerade durchgeführt. Nichtsdestotrotz, um vielleicht mit dem Positiven zu beginnen, wir sehen auch deutliche Fortschritte jetzt in den letzten Jahren. Also die Versicherungsbranche öffnet sich mehr und mehr für Innovationen oder auch Zusammenarbeit mit Startups, mit jungen Unternehmen. Und sie probieren auch selber Dinge neu aus. Also einerseits eben durch Zukäufe oder durch strategische Beteiligungen oder Ausgründungen. Wir führen da gerade eine kleine Studie durch mit dem Alexander Braun auch von dem Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen und schauen uns da bewusst auch an, was gibt es denn so an Geschäftsmodellinnovationen aus der Assekuranz gesteuert. Und Geschäftsmodellinnovation heißt eigentlich, dass mindestens 2 von 3 Dimensionen betrachtet werden und verändert werden. Also einerseits entweder neues Werteversprechen für den Kunden, dann kommt es darauf an, wie realisiert man dieses Werteversprechen. Also gibt es zum Beispiel grundlegend neue Prozesse, neue Technologien, die Wertschöpfungskette ändert sich. Und die dritte Dimension ist quasi neue Ertragsmodelle. Und wenn wir das angewendet haben auf die Beispiele, die wir im Markt sehen, mussten wir feststellen, dass tatsächlich ja ungefähr die Hälfte eigentlich nur so Produktprozessinnovationen sind und gar nicht so richtig Geschäftsmodellinnovationen. Also hier ist noch sehr, sehr viel Raum für irgendwie disruptivere und radikale neue Ansätze. Trotzdem experimentiert man aber an der einen oder anderen Stelle eben mit neuen Modellen. Und hier sehen wir auch nochmal verstärkt, dass gerade die Kooperationen mit Startups wirklich nochmal neue Ansätze liefern. Und demzufolge passt das wiederum in unsere Story auch als InsurLab und das, woran wir glauben, dass eben insbesondere Startups und Jungunternehmen nochmal ein wahnsinnig guter Treiber und Katalysator für neue Ideen im Markt sind.
Hast du vielleicht auch so ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage so ein Stück weit schon vorweggenommen? Ihr habt ja in eurer Studie auch so ein bisschen festgestellt, dass gerade gegenüber solchen Märkten wie Frankreich oder UK noch so ein gewisser Nachholbedarf da ist. Woran liegt denn das eigentlich, dass die anderen Nationen da weiter sind oder zumindest aus eurer Perspektive weiter sind?
vielleicht fasse ich da nochmal auch die wesentlichen Erkenntnisse zusammen in Bezug auf unsere internationalen Vergleichsstudie. Also wir haben uns dort Deutschland angeschaut im Vergleich zu Frankreich und UK, weil das eben die größten Insurtech-Märkte in Europa sind. Wir sehen hier ein paar Gemeinsamkeiten, also dass natürlich die Startups, die unterwegs sind, sich vor allem auf den Sachversicherungs- und Unfallbereich konzentrieren und vor allem eben mit D2C-Geschäftsmodellen an der Kundenschnittstelle. Und wir sehen aber auch starke Unterschiede, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Zahl der Insurtechs, was vor allem dadurch zu erklären ist, dass wir auch limitierte Fördergelder und Investitionen in die Startup-Szene sehen auf der Insurtech-Seite. Denn eigentlich kumuliert steht Deutschland sehr, sehr gut da, hat eigentlich die höchsten Summen in den letzten Jahren erhalten. Aber wenn man mal genauer hinblickt, ist ca. 60% dieser Gelder WeFox zuzuschreiben. Dann kommen natürlich noch weitere Größen, ja, ein Klagen, GetSafe. Wenn man die dann alle rausrechnet, bleibt eben nicht mehr viel übrig. Und da kommt auch sehr, sehr viel Geld aus dem Ausland. Also das heißt, wir haben einen wahnsinnig hohen Bedarf noch in Sachen Förderungsgelder, Investitionsgelder in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Grund, der natürlich auch sowas bedingt, dass Deutschland hier im Vergleich zurückhinkt. Ich würde aber auch sagen, dass wir natürlich noch hohe bürokratische Hürden haben. Eine Gründung von Gesellschaften dauert noch sehr lange. Wir haben auch teilweise in Sachen Beteiligung für die Mitarbeiter, also in Bezug auf attraktive Grundlagen oder Rahmenbedingungen zu schaffen, zu gründen und eben auch entsprechende Businessmodelle auszuprobieren, noch viele Punkte zu tun. Kulturelle Themen, auch dort der Mut fehlt oftmals oder man ist noch sehr zurückhaltend, eben neue Dinge auszuprobieren und eben auch diese Fehler, die vielleicht auch entstehen oder wo man nochmal neu adjustieren muss, das dann auch entsprechend mit einzuplanen. Und gleichzeitig, letzter Punkt, ist eigentlich auch noch so ein bisschen die Fragmentierung des Marktes, die ich dort sehen würde. Also auch dort gibt es vielleicht hier und da mal Einzellösungen, werden ausprobiert, aber es fehlt so ein bisschen noch dieser große Zusammenhang.
Du hast gerade schon so ein Stück weit meine nächste Frage angesprochen. Du hast das Thema die Schwierigkeit der Gründung genannt, unter anderem als Grund. Und das führt mich eben zu meiner nächsten Frage. Also wie alle unsere Zuhörer und auch wir alle, wie wir hier im Podcast sind, wissen, dass wir in einem Land leben mit einer sehr, sehr ausgeprägten Regulatorik. Und das ist tatsächlich branchenunabhängig, ne? Schauen wir uns jetzt einfach mal beispielsweise die Versicherungsbranche an. Da sagt der Gesetzgeber schon, wie lange ein Versicherer mahnen muss, bis er mal einen Vertrag kündigen kann. Nur mal so als Anfangspunkt das zu nennen. Mich würde deine Sichtweise interessieren. Also sagst du, dass dieses Thema Regulatorik mit das größte Problem der Branche ist? Und auch noch mal ein Stück weit weiter gefasst, welche Rolle sollte oder könnte denn der Staat spielen, um dieses Thema Innovation voranzutreiben und auch einfacher zu gestalten?
Ja, auch eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, ich würde sagen, die Regulatorik ist auf jeden Fall super wichtig. Ich meine, am Ende des Tages haben auch diverse Finanzkrisen oder auch Rechtsstreitigkeiten in der Branche gezeigt, dass es auf jeden Fall eine starke Regulierung braucht. Und ich glaube, gleichermaßen braucht es auch eine ausgewogene Betrachtung von persönlichen Daten und wie man damit umgeht. Auch hier ist ja auch neben sozusagen den regulatorischen Themen auch ein ethischer Umgang sehr wichtig. Also auch im Bereich des Möglichen muss man nochmal sich gezielt fragen, was sollte man denn wirklich tun und was ist auch vereinbar mit den Kunden und deren Wünschen. Nichtsdestotrotz würde ich es für falsch halten, wenn man sich jetzt auf dem Thema Regulatorik oder auch, was wir ja auch sehr häufig hören, stabilen Erträgen für die Versicherungsbranche, wenn man sich darauf ausruht. Ich glaube, das ist keinerlei Grund, sozusagen sich nicht mit neuen Ansätzen auseinanderzusetzen oder Dinge zu hinterfragen, wie sie aktuell laufen. Ich glaube, sonst passiert, ich meine, es gibt ja genügend Beispiele, dass sich die Branchen sonst disruptieren, dass neue Geschäftsmodelle irgendwie von anderer Seite entstehen, die Märkte eben von anderen neuen Playern übernommen werden und die Produkte. Also insofern, ich glaube, ich würde das ähnlich sehen wie persönlich spricht man von einem Growth Mindset, und ich glaube, das Gleiche sollte eben auch für Unternehmen gelten und auch für das Land. Also, dass man sich stetig hinterfragt, stetig weiterentwickeln möchte. Und jetzt zu deiner Frage, was ist die Rolle der Politik? Also ich glaube, die Rolle der Politik besteht darin, die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und auch Infrastruktur. Auch das ist ja sehr wichtig. Also sprechen wir vom Internet, 5G etc. Aber natürlich liegt es, glaube ich, wirklich in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters, einer jeden Mitarbeiterin und auch Privatpersonen, Dinge zu hinterfragen und immer nach vorne zu treiben und auch andere mit auf diese Reise mitzunehmen.
Schwenken wir mal den Blick von diesem großen gesellschaftspolitischen Kontext mehr zu euch, zum Intralect Germany. Ihr beschreibt in euren Medien ja einige Programme, wie zum Beispiel Scouting oder Topic Days. Vielleicht magst du ein bisschen Einblick in eure Programme geben.
Also wir machen einerseits sehr, sehr viel, um, wie gesagt, unsere etablierten Mitglieder und Mitgliedsunternehmen mit Startups zu vernetzen. Wir haben einmal im Jahr ein Accelerator-Programm, was wir sehr gezielt innerhalb von 6 Monaten durchführen, wo wir die innovativsten Use Cases im Markt versuchen zu etablieren, indem wir eben spannende neue Startups scouten, diese mit unseren Mitgliedern vernetzen. Und dann entstehen auch wirklich in diesen 6 Monaten oft gemeinsame Projekte, Pilotierungen und die Ergebnisse daraus werden dann am Ende quasi dem Netzwerk vorgestellt. Und ja, hier sehen wir wirklich auch großen Output im Markt, also jährlich eigentlich so circa 10 Kooperationen, die da entstehen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr individuelle Use Cases, die wir bei Bedarf dann auch mit entsprechenden Lösungsanbietern bedienen. Das ist eben das Matchmaking, wie wir es betrachten. Wir haben, wie gesagt, auch sehr, sehr viele Erfahrungsaustauschformate. Also einerseits unsere Topic Days rund um Impulstage, wo wir wirklich verschiedene Experten zusammenbringen für Keynotes, für Panels, aber auch für Workshop-Elemente und andererseits Expertengruppen, die sich regelmäßig treffen zu gewissen Themen. Also die reichen wirklich von KI in der Schadenbearbeitung über Innovationsmanagement hin zu Nachhaltigkeit, wo wirklich dann auch die Ergebnisse von verschiedenen Häusern geteilt werden, auch mal Impulse nochmal mit einbezogen werden und dann die Kernergebnisse dieser Diskussion auch oftmals in Whitepapern veröffentlicht werden.
Also alles ein großes Thema Networking, würde ich erstmal so sagen. Ne? Also passiert sehr, sehr viel in dem Bereich. Du hast dieses Thema Matchmaking angesprochen. Das finde ich besonders interessant, würde ich jetzt mal so sagen. Ich stelle mir das, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, Startups mit großen Versicherern zusammenzubringen. Also das stelle ich mir manchmal ein bisschen schwierig vor, also diesen Kontakt herzustellen. Wie funktioniert das und hast du da vielleicht so ein Lieblingsmatchmaking?
Wir richten uns dann natürlich sehr stark nach den Bedürfnissen unserer Mitglieder. Das heißt, einerseits definieren wir die Suchfelder jährlich, die sie interessieren und scouten da sehr dediziert für unser Accelerator-Programm neben proaktiven Bewerbungen auch Startups, die wir als innovativ und passend entsprechend ansehen und die wir dann auch wiederum vernetzen können mit Unternehmen. Unternehmen kommen aber auch oftmals selbst auf uns zu und sagen, hey, wir haben aus der Schadenabteilung XY jetzt die und die Herausforderungen und kennt ihr da denn jemanden im Markt? So entstehen da, wie gesagt, diese Cases, diese Zusammenarbeitsmodelle. Lieblingszusammenarbeitsmodell, ich glaube, damit würde ich vielen Startups nicht gerecht werden, aber wir haben natürlich wirklich viele spannende Kooperationen, die entstanden sind durch uns. Miss Moneypenny, Nect, die haben tatsächlich durch uns ihre ersten Kunden gewonnen. Paloa auch sehr viel, die alle zählen jetzt mittlerweile sozusagen zu etablierten Playern in der Versicherungsbranche. Aber ich würde es gar nicht darauf beschränken wollen, sondern wir sehen natürlich auch wahnsinnig viele tolle Anbieter im Digital Health-Bereich. Auch dort viele Accelerator-Alumni, die wir nennen können, die gerade sehr erfolgreich sind, Pathmate oder Female Health. Ich könnte die Liste noch unendlich weiterführen. Insofern, da gibt es ganz viel spannende, tolle Use-Beispiele.
Ich habe da noch eine ergänzende Frage, bevor Jacqueline gleich nochmal mit einem anderen Thema einsteigt. Und zwar zu diesem Thema, du hast es vorhin es geht ja auch immer um das Thema, wo kriege ich Investment her, wo kriege ich Geld her, ne? Wie mache ich mein Unternehmen größer? Und du hast vorhin so ein paar Namen genannt, also jetzt auch, hast du ein paar andere Namen genannt, aber vorhin hast du so VFox, Clark und so weiter genannt. Kann das sein, dass ein bisschen so die Versicherungswirtschaft oder auch generell die Finanzwirtschaft dazu neigt, eher in vertrieblich orientierte Startups zu investieren und vielleicht tech-orientierte Startups ein bisschen hinten runterfallen zu lassen? Gibt es da so ein bisschen, die Branche ist ja sehr vertriebslastig. Ist das so ein bisschen so ein Problem in dem Umfeld?
Man könnte das jetzt so beantworten, dass natürlich auch viele der klassischen Insurtechs, die wir sehen, sich eben insbesondere auf die Kundenschnittstelle konzentrieren. Und vielleicht auch noch ein bisschen eine Zurückhaltung ist in Bezug auf die Technologien, gerade auch KI, Algorithmen, die muss man natürlich auch erstmal verstehen. Deswegen gibt es ja auch so Themen wie Explainable AI, die dann mit in den Vordergrund rückt. Aber wir sehen da auf jeden Fall eine ganz, ganz große Bandbreite an spannenden Lösungsanbietern, die eben rund um die Dunkelverarbeitung, Automatisierung von Prozessen auch noch sehr viel Mehrwerte generieren können. Und auch die müssen natürlich entsprechend gefördert werden. Also insofern auch da auf jeden Fall, würde ich dir recht geben, da ist noch einiges an Aufholbedarf. Glücklicherweise gibt es schon einige VCs, die da auch übergreifend orientiert sind. Wir versuchen aber auch mit unserer neuen Initiative, die sich aus dem InsurLab heraus gründet, auch nochmal das Thema stärker der Versicherungsbranche näher zu bringen.
Ich komme jetzt nochmal, wie es Rainer schon angekündigt hat, aber ich komme tatsächlich eher nochmal so ein Stück weit auf das Thema Matchmaking zurück. Wir haben ja zusammen mit dem Votumverband auch letztes Jahr eine Veranstaltung gehabt, wo man sagen könnte, man hat das Thema Matchmaking ein Stück weit in eine Veranstaltung eben gebracht und hatten diese zu dem Thema Startup meets Grown-up und eben auf die Versicherungsbranche bezogen, wo sich die jungen, wilden Startups, ganz vorsichtig gesagt, eben den alten Hasen stellen konnten und ihre Ideen pitchen konnten. Und was man gesehen hat, die haben ja wirklich Ideen, Innovationen zu sämtlichen Bereichen in der Versicherungsbranche dargelegt. Aber für mich war so der Kern von allen Pitches das Thema Individualisierung. Also sei es angefangen vom Thema, ich individualisiere meine Versicherungsprodukte, oder auch bis hin zur individuellen Kundenansprache. Und wie bewertest du denn diesen Trend der Individualisierung? Und weitergefasst, was sagst du, ist das sozusagen der Schlüssel zu einer perfekten Customer Journey, also diese Individualität? Oder gibt es halt einfach nochmal weitere Bausteine auf dem Weg zur perfekten Customer Journey?
Auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir sehen ja allgemein die Entwicklung oder auch das Bestreben von den Versicherungsunternehmen, dass man eben nicht nur positive Erlebnisse im Schadenfall leistet, sondern dass man sich allgemeiner positioniert als Lebensbegleiter und natürlich auch stark in der Prävention und im Vorsorgebereich sich positioniert. Und ich glaube, was wir auch sehen, auch wenn wir jetzt mit auf unsere Fokusthemen im InsurLab blicken, ist das einerseits so die ganzen Themen über, wir müssen effizienter werden, wir müssen digitaler werden, wir müssen Dinge automatisieren, eine große Rolle spielen und andererseits aber natürlich auch das Thema Vertrieb sehr, sehr stark im Fokus steht. Und ich glaube, das beißt sich überhaupt nicht, denn wir brauchen intern quasi möglichst flexible Prozesse, möglichst wenig Friktionen zwischen den Abteilungen, damit auch der Kunde entsprechend gut bedient wird und das auch ohne jetzt große Medienbrüche und damit eben auch sehr viel mehr Raum steht für eben genau dieses persönliche, diese individuelle Beratung. Und ich glaube, auch dort sehen wir wirklich viele Startups, wie du es ja auch schon gerade gesagt hast, die dabei auch unterstützen, die nochmal helfen, irgendwie wirklich die Bedürfnisse, die Wünsche auch der Kunden zu beleuchten. Wie ist auch das Risikoprofil? Was sind passende Produkte dann auch? Also wirklich weg so ein bisschen kommen von diesem vielleicht auch einem Pull und mehr hin von zu, ja, von dem Push meine ich, mehr hin zu einer Pull-Geschichte, also im Sinne von wirklich den Kunden beraten, was braucht er, wie können wir ihn bedienen. Und ich glaube, dass dort auch neben Versicherungslösungen eben zukünftig immer mehr auch Mehrwertlösungen drumherum eine Rolle spielen werden. Da sehen wir ja auch schon einige Entwicklungen im Markt und ich glaube, das wird sich an der Stelle nur nochmal verstärken und das wäre jetzt so meine Idee. Ich glaube, auch dort können wir wahnsinnig viel noch in Sachen Lösungsanbieter tun. Also es gibt tolle Startups, die irgendwie helfen, Gespräche vorzubereiten, Gespräche auch aufzuzeichnen, effizient, Vertriebstrainings nochmal zu simulieren, also auch entsprechende bedarfsgerechte Situationen nachzuahmen, wie komme ich damit klar? Und auch leichte Sprache, auch das ist ja nochmal ein Thema, wie kriegen wir eben auch die Komplexität der Versicherungsbranche dem Kunden wirklich verständlich nahegebracht? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, sich in Bezug auf persönliche Angebote und Customer Journey, positive Kundenerlebnisse zu positionieren.
Wir haben gerade in deiner Antwort, auch in meiner Frage, das Thema Customer Journey so ein Stück weit auch besprochen. Und was natürlich mit der perfekten Customer Journey auch ein Stück weit einhergeht, ist das Thema, wie zahle ich denn meinen Versicherungsvertrag? Und viele Versicherer beschäftigen sich ja aktuell damit, ganz viele neue Zahlungsmethoden, also Apple Pay, Google Pay, PayPal eben anzubinden, weil ja seit vielen, vielen Jahren eben das Thema Lastschrift herrschend eigentlich ist. Wir selber bieten auch sämtliche gängige Zahlungsmethoden an, eben um die Zahlung so einfach und so attraktiv wie möglich zu gestalten. Und die Versicherer haben ja natürlich sozusagen das gleiche Ziel, eben das einfach und individuell zu gestalten. Aber siehst du, dass dieses Thema Anbinden neuer Zahlungsmethoden sozusagen der Schlüssel zum Erfolg ist? Oder ist es eher so ein bisschen die Kirsche on top?
Ich würde sagen, es ist eine Notwendigkeit, dass man solche Zahlungsmethoden auch ergänzt, wie du schon sagst, um es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen und auch dort eben Abbruchquoten zu minimieren. Nichts. Und auch, ich glaube, in Bezug auf Mehrwertleistung wird auch dieses Thema immer relevanter. Also Partnerschaften, Zusatzangebote, auch dort dieses Friktionslose über verschiedene Anbieter hinweg, sowohl im Angebot, in der Ansprache, aber eben auch in der Bezahlung zu ermöglichen, ist eine ganz große Notwendigkeit. Ich würde aber auch sagen, dass das alleine nicht ausreicht, sondern dass man eigentlich auch um die Bezahlung herum noch schöne weitere Momente gestalten kann. Auch dort sehen wir schon ganz tolle innovative Lösungen im Markt, dass man beispielsweise mit jeder Bezahlung in nachhaltige Projekte seiner Wahl auch spenden kann, dass man eventuell Beiträge sparen kann, die anlegen kann. Auch zusätzlich könnte ich mir natürlich vorstellen, dass aus den Zahlungsinformationen, wenn der Kunde es denn möchte, auch nochmal interessante neue Produkte beispielsweise einem nahegebracht werden können. Also drumherum entsteht meines Erachtens nach noch viel mehr, was uns da in der Zukunft erwartet.
Das sind alles schon ziemlich coole Ideen, finde ich. Und ja, wer weiß, also wer hier zuhört und das mal umsetzen möchte. Ich glaube, da ist noch einiges auf der Roadmap, was man so machen kann. Wenn du jetzt mal aus dieser Perspektive Customer Centricity schaust und vielleicht auch nochmal in dieses Thema Startup. Welches Startup oder welche Company würdest du so einen vielleicht imaginären InsurTech Award 2023 verleihen? Welches Unternehmen wäre das?
Ich versuche mich hier auf weniger Use Cases festzunageln. Das fällt mir wahnsinnig schwer in meiner Rolle. demzufolge würde ich mich tatsächlich daran halten. Wir haben ja jetzt jüngst auch unsere Champions gekürt zu Beginn des Jahres für eben tolle Kollaborationen im Markt, die in 2022 entstanden sind. HDI und Neo Digital hatten sich ja da beispielsweise zusammengeschlossen, tolle neue Plattformen im Schadenmanagement gegründet. Wir haben andererseits die Rheinland und Insas ist auch ein Accelerator-Beispiel, die so eine Art Google für den Maklervertrieb entwickelt haben, wo man eine ganz tolle Übersicht hat, welche Makler gibt es denn und auch was ist das jeweilige Kundenfeedback und die Einwertung dazu. Und wir haben auch einen weiteren dritten Platz noch für Miss Moneypenny und Scandata, zwei Startup-Mitglieder, die ebenfalls ein Joint Venture gegründet haben, rund um den digitalen Gebäudekompass. Und auch dort ist gerade noch sehr, sehr viel Potenzial in Bezug eben auf auch Nachhaltigkeitsthemen und natürlich auch sehr viel Attention von der Bundesregierung drauf. Und zu guter Letzt könnt ihr da auch noch gespannt sein auf die InsurNext, denn auch dort werden wir noch den InsurNext Innovators Award vergeben. Also da gibt es noch weitere Use Cases, die wir präsentieren werden am 26. und 27. April in Köln.
Sind wir sehr gespannt drauf. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über das Thema Zukunft der Versicherungsbranche gesprochen. Jetzt mal nochmal kurz ein bisschen zu euch. Wie sieht denn aus deiner Sicht eure Zukunft aus? Was plant ihr? Wo seht ihr euch in den nächsten 5 Jahren?
Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass bei uns natürlich auch stark das Thema Vernetzung im Vordergrund steht. Auf jeden Fall. Wir entwickeln uns aber auch immer stärker jetzt in Richtung so eine Art Think Tank für die Branche. Also auch das ist uns sehr wichtig, eine Vordenkerrolle einzunehmen, wirklich gemeinsame Studien auch mit unseren Mitgliedern zu publizieren, auch wirklich neue Impulse in den Markt selbst von unserer Seite auch zu setzen. Das sind Themen, die wir auf jeden Fall verstärkt vornehmen wollen. Was wir auch uns natürlich wünschen, ist nochmal so ein bisschen Europa zusammenrücken lassen. Also auch auf europäischer Ebene gibt es ja verschiedene Hubs, die sich eben mit dem Thema Fintech oder auch Insurance beschäftigen. Also auch dort suchen wir nochmal den stärkeren Austausch. Ja, und ansonsten sind wir da eben auch sehr stark natürlich orientiert an der Entwicklung unserer Mitglieder. Das heißt also für uns zuhören, wir sind ja auch so eine Art kleines Startup, kleines Team und entwickeln uns da stetig weiter, je eben nach den Bedürfnissen unserer Mitglieder und wie wir die am besten unterstützen können. Da entstehen eben dann ja auch jedes Mal neue Formate.
Es gibt genug zu tun, ganz offenbar. Klingt nach einer guten und ambitionierten Roadmap, würde ich mal so sagen. Wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude und auch ganz viel Erfolg dabei. Vielen Dank erstmal an dich soweit. fürs Dabeisein heute und auch für dich, an dich, liebe Jacqueline, für den Austausch. Dankeschön natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Wiedereinschalten heute in dieser Folge. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich wieder am 16. März bei unserem diesjährigen Customer Focus Summit, dem großen Fachkongress rund um das Thema Customer Centricity. Diesmal live aus München. Um 13 Uhr geht's los und wer noch nicht angemeldet ist, der schaut am besten gleich vorbei auf unserer Website cfs-con.de. Würde mich sehr freuen, euch da in diesem großen Format auch begrüßen zu dürfen. Ja, und unserem nächsten Podcast, dort dann übrigens auch mit Videounterstützung, hören und sehen wir uns dann wieder am 14. April 2023. Bleibt mir zu sagen, bis dahin bleibt frisch und heiter. Bis bald in diesem Kanal.
Vielen lieben Dank euch, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.